Hallo und herzlich willkommen zum Donnersudi Podcast. Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir über ein dunkles Kapitel der koreanischen Geschichte sprechen. Es geht um die sogenannten Trostfrauen, um die Comfort Women. Vielleicht weißt du schon von diesem Begriff. Es geht um Zwangsprostitution und weil es eben ein sehr schwieriges Thema ist, habe ich mir einen Gast eingeladen, den ich sehr, sehr, sehr herzlich begrüßen möchte.
Also erstmal vielen Dank auch meinerseits für die Einladung zu deinem Podcast und auch dein Interesse an das Thema. Ich heiße Nathalie Chonghwa-Han und arbeite im Koreaverband. Ich bin Vorstandsvorsitzende und leite auch seit 2008 die AG Trostfrauen im Koreaverband.
Was genau ist denn der Fokus der AG Trostfrauen und wer ist alles mit dabei?
Ja, wir sind praktisch 2008 im November zusammengekommen mit japanischen Fraueninitiative und koreanische Frauengruppe in Deutschland und auch andere Initiativen, die seit Beginn des 90er Jahre für die sogenannten Trostfrauen eingesetzt haben, für ihre Rechte. Und dann 2008 ist eine Zeitzeugin namens Frau Kironok zu Besuch gekommen. Und 2019 sollte sie auch noch mal kommen. Und da konnte sie nicht nach Deutschland kommen. Und all diesen Aktionen haben wir uns einfach gefunden und haben Aktionsgruppe Trostfrauen, ganz lose Initiative gegründet im Koreaverband. Und können als Gruppen wie Amnesty International oder Medica Mondiale auch mittragen oder bei kirchlichen Organisationen, aber auch einzelne Leute, die einfach Interesse haben, sich für diese Thema einzusetzen. Und wir machen dadurch auch ganz viele Arbeiten, wir haben auch Kontaktstelle und gehen auf Vorträge und vor allem jährlich zum 14. August, einem besonderen Tag, organisieren wir die Mahnwache.
Könntest du denn für meine Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erklären, was der Begriff Trostfrauen denn bedeutet? Denn wenn man die Geschichte nicht kennt, klingt der Begriff doch eigentlich recht harmlos, was er nicht ist.
Genau, das ist eine Übersetzung aus dem Japanischen, die im Zweiten Weltkrieg die jungen Mädchen und Frauen für die sozusagen Trösten von Soldaten eingesetzt, also bezeichnet haben. Die haben die Yanfu genannt. Das bedeutet die Frauen, die den Soldaten Trost spenden sollen. Und es ist ein beschönigender Begriff. Also sie wurden dafür sexuell versklavt. Und wir benutzen einfach diesen Begriff deswegen in Anführungszeichen.
Ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich habe während meiner Schulzeit fast gar nichts über ostasiatische Geschichte gelernt und schon gar nicht über Zwangsprostitution, die während der Kolonialherrschaft durch Japan in Korea stattfand. Kannst du uns sagen, ab wann dieses Verbrechen international Aufmerksamkeit bekam und welche anderen Länder noch mit betroffen waren?
Ja, also ja, das in der Tat wird das in der Schule auch kaum unterrichtet. Auch in Korea war das selber nicht bekannt. Korea und Taiwan waren ja Kolonie von Japan zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. In Asien hat der Weltkrieg ja etwas früher angefangen, bereits schon 1931 und also richtig, als man Pazifikkrieg bezeichnet, ist sogar 1942. Aber ganz aktuell hat das 1937 oder sehr massiv mit der Invasion Japans auch China 1937 angefangen. Aber wir wussten alle, dass es so etwas gegeben hat, aber niemand hat darüber gesprochen. Und lange Zeit dachte man, diese ganze freiwilligen Rekrutierung von Frauen aus Korea für die Munitionsfabrik oder Nazarettschwestern, also auch in Textilfabriken, werden viele Zwangsarbeiterinnen auch organisiert. Und man dachte, ja, vielleicht wurden sie auch so dafür eingesetzt und so weiter. Und erst 1939 wurde das erstmal bei diesen Konferenz, wo ganz viele Frauen zusammenkamen, über einen Gesäßtourismus der japanischen Geschäftsmänner in Korea gesprochen hat, kam dieses Thema zum ersten Mal auf und dann auch erst richtig 1991, als die erste Zeitzeugin darüber gesprochen hat, öffentlich aufgetreten ist. Und das ist der Tag, der 14. August 1991. Seither wurde diese Geschichte wirklich international bekannt.
1991, also eigentlich liegt das ja gar nicht so weit zurück. Kannst du dir erklären, warum man nach der Befreiung von der Kolonialherrschaft und nach dem Koreakrieg und ja bis 1991, warum man bis dahin geschwiegen hat?
Ja, wir hatten lange Zeit Militärdiktatur. Das ging praktisch 1961 bis 1987. Und dadurch, also wurde nicht schöne Sachen gesprochen, insbesondere über die Prostitution überhaupt, also im eigenen Land, weil Prostitution war verboten, aber andererseits war so verbreitet und dann halt auch Prostitution für die US-amerikanische Militär. Die Frauen wurden Westprinzessinnen genannt. Es wurde auch nicht darüber gesprochen. Und vor allem durch die japanische Kolonisatoren, dass Frauen zur Prostitution gezwungen wurden. Darüber wurde auch geschwiegen. Und das ist, glaube, lag es daran, dass also die damalige Militärdiktatur eigentlich auch aus der Kollaboration mit Japan bestand. Es wurde nicht richtig aufgearbeitet. Gleichzeitig wurde Anti-Japanismus schon in Schulen und überall so sehr benutzt, dass man wirklich einen äußeren Feind hat und dass man inneren Zusammenhalt hat. Aber genau das Thema wurde ausgeblendet. Und es war auch verboten so lange und es ging dann irgendwann nicht mehr. Nach 1987, als Südkorea liberalisiert wurde, Liberalisierung versprochen wurde, und dann kam es halt auch mit der Demokratisierung des Landes auch ganz stark die Frauenbewegung auf. Und die Frauenbewegung hat diese Geschichte dann wirklich sehr offengelegt.
Wenn man sich dann den geschichtlichen und den politischen Hintergrund, den Kontext anschaut, war es ja von Kim Il-sung unglaublich mutig, dass sie 1991 ja an die Öffentlichkeit gegangen ist, oder?
Natürlich war das für die betroffenen Frauen was wirklich ein Tabu damals in Korea. Auch wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sehr viele Frauen vergewaltigt oder auch in ganz Europa gab es auch solche Wehrmachtsbordelle. Aber wir kennen das auch in Deutschland nicht, dass die Frauen sich dann öffentlich zeigen und sagen, ich bin wirklich so vergewaltigt worden. Das ist allgemein immer noch in unserer Gesellschaft ein Tabu. Und das war wirklich ein wirklich mutiger Schritt. Also davor haben sich die Frauen per Telefon auch gemeldet, per Hotline. Aber Frau Kim Il-sung war die erste Frau, die sagt so, ich halte das nicht mehr aus, dass die japanische Regierung das leugnet und nicht die Wahrheit sagt und es soll diese Geschichte soll nicht mehr wiederholen. Und ich gehe jetzt vor die Kamera und erzähle, was passiert ist. Und da kam irgendwie im Fernsehen, wie sie das erzählt hat. Und das war wie damals eine ganz große MeToo-Bewegung, wie so vergleichbar wie heute. Ganz viele Frauen, hunderte von Frauen haben sich in Korea gemeldet, auch in Nordkorea und auch die Holländerinnen, die damals auch in Indonesien als Kolonialherrin, also Familie da waren, mehr als 100 Frauen waren auch davon betroffen, aber auf den Philippinen, Indonesien und Taiwan, alle Frauen haben sich dann wirklich das auch gesehen und gesagt, jetzt werde ich auch über die Wahrheit sprechen, was mit uns geschehen ist. Und das war schon ein wahnsinns mutiger Schritt und ein Echo, was man sich nicht vorstellen kann heute.
Die Reaktion auf die sogenannten Trostfrauen war ja in Korea von Anfang an recht heftig. Wie ist denn so die Entwicklung der Rezeption der Trostfrauen in Korea?
Der Grund, warum das in Korea auch so stark aufkommen konnte, war ja, weil wir zuerst mal Anti-Japanismus hatten, also gegen die Kolonialherrschaft. Und deswegen konnten wir mehr über diese Gräueltat der japanischen Militärs oder japanischen Imperialherrschaft sprechen. Also deswegen war das ganz viele Frauen oder junge Leute oder die Gemeinschaft erstmal dieses Problem angenommen haben und auch darüber sprechen konnten. Aber es gab am Anfang schon auch einige Männer oder Politiker oder ja, war mehr als die Hälfte der Gesellschaft gesagt hat, ach, das ist so unangenehm, das ist Schande der Nation, Schande der Familie, wir wollen nicht drüber sprechen, das ist so unangenehm. Und waren wirklich viele dagegen, aber durch diesen langen Kampf, dass jeden Mittwoch, dass diese Bewegung losgegangen ist, dann demonstriert haben und jetzt die Schulklassen und alles zusammenkamen. Und das wurde dann irgendwann mal so eine Akzeptanz und spätestens dann zur tausendsten Demonstration, ich glaube, das war 2011, da seither kommen wirklich immer Hunderte und Tausend Leute da zusammen.
Die Geschichte zwischen Japan und Korea ist ja sehr schmerzhaft und es gibt sehr vieles, was noch nicht aufgearbeitet worden ist. Wie wirkt sich denn so etwas auf den Alltag aus? Wie ist denn so die Beziehung zwischen Japan und Korea?
Ja, das ist ein Auf und Ab. Also ist ja immer, gehören ja immer zwei Leute, wenn es Spannungen gibt. Wir haben damals in der Schule auch gesagt, also ich bin 70er Jahre in die Schule gegangen, dass wir gesagt haben, wir haben selber den Kolonialismus nicht erlebt, aber irgendwie hat man so ein Ressentiment gegen Japan, weil man auch sehr viele Filme sieht. Wir haben halt sehr viele solche Bilder gesehen und das ist ja in der Tat. Es war keine schöne Zeit. Ich nehme auch an, also japanische Kolonialherrschaft bestand darin, dass die Koreaner japanisieren wollten. Also das war eine extreme Assimilationspolitik. Wir durften die Sprache nicht sprechen, wir müssen die japanischen Namen tragen. Und es gab ja nicht nur die Trostfrauen, sondern es waren wirklich Millionen von Koreanern. Wurden zum Krieg als Soldaten rekrutiert und auch Zwangsarbeiter. Es sind ja wirklich sehr viele Menschen indirekt an diesem Krieg involviert und ums Leben gekommen. Man muss sich auch vorstellen, dass Japan dann ab der 30er Jahre auch zu der Achsenmacht von Hitler und Mussolini gehörte. Und all das wurde nicht wirklich richtig aufgearbeitet, sondern irgendwie so ein bisschen auch immer, dass die Militärdiktatur auch das immer je nachdem benutzt, wenn sie dann irgendwie die Gesellschaft zusammenhalten wollte.
Also nach dem Prinzip, wenn man etwas braucht, um ja die Leute aufzuheizen gegen einen äußeren Feind, sage ich mal, dann wird dieses Thema wieder benutzt. Aber wenn es dann nicht mehr in Anführungsstrichen notwendig ist, dann spricht man also nicht mehr drüber, weil es Schande ist.
Genau. Und Japan ist eigentlich, muss man sich auch vorstellen, das ist wirklich eine der mächtigsten Mächte. Und man hat in Japan aber auch wirklich hat man verpasst, dass sie richtig die Geschichte aufarbeiten sollte. Das lag ja zum einen daran, dass ja auch bekanntlich auch diese Atombombe zum ersten Mal in Japan wirklich brutal ausprobiert wurde und so viele Menschen wirklich davon betroffen waren. Und deswegen fühlt man sich in Japan einerseits als wie Opfer von diesem Atombombentest, also was heißt Test? Die haben ja wirklich, ist ja noch nie sonst ja auch Atombombe gefallen. Und dieser Leid hat ja eigentlich auch viele japanische Bevölkerung zum Pazifisten auch gemacht. Und kenne auch ganz viele tolle japanischen Bürgerinnen, die gegen den Krieg auch kämpfen. Aber gleichzeitig begann dieser Kalte Krieg und man hat auch die Verantwortlichen, die Alliierten, nicht die richtig verurteilt. Das heißt, der Tenno war ja damals auch, der japanische Kaiser war ja auch der Verantwortliche und viele andere. Und das hat irgendwie auch in diesen asiatischen Regionen hat die USA wirklich den Machtanspruch und hat Japan, also auf Okinawa, das japanische ist die US-amerikanische Militär stationiert und auch in Südkorea. Durch diese Konstellation musste die japanische und südkoreanische Regierung immer gut auskommen. Und deswegen ist das Thema Trostraum immer ein unangenehmes Thema. Das ist nie richtig aufgearbeitet worden. Das ist sehr schwierig heute noch.
Natürlich kann man zwei unterschiedliche Länder nicht direkt miteinander vergleichen. Wenn ich aber Deutschland und Japan gegenüberstelle, ja, dann sieht man, dass Deutschland in Sachen Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit, der eigenen Kriegsverbrechen im Vergleich zu Japan doch viel, viel weiter fortgeschritten ist. Hast du eine Erklärung dafür, warum es in Japan so schwierig ist, warum sich Politiker sogar gegen symbolische Gesten wie Mahnwachen oder das Aufstellen von Statuen so sperren? Ich rede jetzt nicht von der Bevölkerung, sondern ich rede jetzt von den Politikern, ja, die sich sogar gegen einfachste Gesten sperren und weigern.
Das liegt wirklich daran, dass die jetzige Regierung, also Shinzo Abe, zum Beispiel ein Enkelkind vom Kriegsverbrecher der höchsten Grades war. Und das zeigt sich halt wirklich auch sehr viele bestehende Macht in Japan immer noch damals, also die damals, die wirklich kolonialistisch und faschistisch waren. Und die wurden gar nicht richtig aufgearbeitet. Und es wird immer der Kaiser und dieser ganze Mythos drumherum immer noch in Japan heilig gehalten. Und sie haben nie gelernt, einfach die Vergangenheit wirklich ins Gesicht zu sehen und das aufzuarbeiten. Das war, glaube ich, ich glaube, die Täter selber würden das nie gerne machen. Das war ja in Deutschland ja auch so. Erstmal haben sie ja diesen ganzen Nürnberger Prozess auch gemacht. Und die haben, aber das war nie, der Druck muss von außen auch kommen. Erstmal. Und dann kam der Druck ja von innen in Deutschland, die 68er-Bewegung, dass sie gefragt haben, ihre eigenen Eltern, was habt ihr da gemacht? Und ich glaube, das hat in Japan einfach nicht stattgefunden. Und deswegen wollen sie dieses unangenehme Thema nicht sehen.
In der AG Trostfrauen machen aber auch japanische Aktivistinnen und Feministinnen mit, und das ist doch auch schon eine Art von Fortschritt.
Ja, ich treffe ja auch sehr viele kritische Japanerinnen, die sich für das Thema einsetzen. Ohne deren Unterstützung können wir auch gar nicht so richtig arbeiten, weil sie ja die Klage in Japan auch unterstützen und all diese Dokumente, die es gab, ist ja alles viel Japanisch, dass sie das auch übersetzen und wirklich ganz viele wertvolle Arbeit machen. Und wenn ich das sage, dann sagen sie, sie sind nur so wenige in Japan, nur 1%. Und sagen sie, das ist viel zu wenig in Japan, dass die also breite Masse und die Bevölkerung das nicht machen. Und es wird irgendwie so ganz geschickt gegen koreanische Bevölkerung oder Koreaner auch gehetzt, also dass sie sagen, die wollen nur Geld haben mit den Reparationen und die sind nicht ehrlich. Und das sind wirklich sehr viele solche Bilder, die existieren und verstehen und wir uns auch falsch. Wir wollen ja nicht jetzt gegen Japan speziell vorgehen, sondern wir wollen einfach, dass dieses Verbrechen wirklich anerkannt wird. Das ist ja der erste Schritt, dass, weil die Täter oft nicht bestraft werden, dass sie einfach wirklich das bekennen und dass damit das einfach mal aufhört. Das ist ja nicht nur Japan. Auch in Deutschland hat man ja sehr viel über Holocaust und alles aufgearbeitet. Viel, also geben ja zu, aber speziell diese Geschichte der Zwangsprostitution auch durch die Wehrmacht oder auch im KZ oder auch dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben ja die Alliierten, also die sowjetischen Soldaten, aber auch die amerikanischen und auch französischen oder britischen Soldaten haben die deutschen Frauen vergewaltigt. Aber darüber sprechen wir ja auch nicht. Es gibt nur Forschungsarbeiten, aber die Frauen wurden nie unterstützt. Und jetzt sind die alle, glaube ich, auch über 80 und 90 und leben nicht mehr. Also das ist eine Sache, ganz speziell, nicht nur diese Kriegsverbrechen, aber ganz speziell an Frauen wird sehr gerne geschwiegen.
Wie du erwähnt hast, ist das Thema Zwangsprostitution kein rein koreanisches Thema, sondern es ist ein internationales Thema, ein internationales Verbrechen. Wie sieht es denn aus mit der Vernetzung? Mit welchen Institutionen ist denn die AG Trostfrauen vernetzt?
Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel jedes Jahr vom 3. August, das ist der internationale Tag gegen Feminizid. Das hat auch angefangen, als die Frauen, die jesidischen Frauen durch IS damals sexuell versklavt wurden und Genozid auch verübt wurde. Und es sind wirklich sehr viele Frauen jetzt weltweit, dass sie sagen, Frauenmorde oder Feminizid, das können wir nicht mehr dulden. Und vor allem auch sexualisierte Gewalt, dass es irgendwie geduldet wird. So arbeiten wir wirklich weltweit jetzt auch mit ganz vielen internationalen Frauenverbände, dass wir uns zusammentun und irgendwie versuchen, gegen dieses Thema anzugehen. Das ist jetzt auch erst, glaube ich, seit 2000 ist das immer aktuell geworden. 2000 ist wirklich eine wichtige Jahreszahl. Es wurde damals in Tokio eine Frauenkriegstribunal organisiert, aber das hatte keine Rechtswirkung. Aber ganz viele Feministinnen sind damals weltweit zusammengekommen, in Tokio so ein Kriegstribunal organisiert. Und es waren auch die Frauen, die auf den Jugoslawienkrieg sexualisierte Gewalt zu Opfer fielen, und ganz viele Frauen sind zusammengekommen. Und natürlich brauchen wir auch sehr viele feministische Juristinnen, die das Thema auch annimmt und sich dafür auch einsetzen.
Wieso setzt du dich eigentlich in der AG Trostfrauen für dieses schwierige Thema ein und wie bist du selber zum Aktivismus gekommen?
Ja, es hat eine wirklich sehr lange Geschichte. Vielleicht war ich als junges Mädchen nach Deutschland kam, 1978, habe ich zuerst mal im Fernsehen die Hydra-Frauen gesehen. Das waren die damals die Prostituierten Selbsthilfeorganisation, die sich gegründet hatte, als in Deutschland 1977, glaube ich, um diese Zeit herum, dass Richterspruch gefallen ist, dass eine Prostituierte nicht vergewaltigt werden konnte, als eine Prostituierte dagegen geklagt hat. Und daraufhin gab es in Deutschland bereits auch eine ganz weite sogenannte Hurenbewegung. Und ich habe als junges Mädchen zum ersten Mal im Fernsehen eine Prostituierte gesehen, die an so eine Talkshow teilgenommen hat und gesagt hat, wir setzen uns unsere Rechte ein. Und ich konnte mein Auge nicht zutrauen. Wie ist das denn möglich, dass eine Prostituierte sich im Fernsehen zeigt, weil es in Korea so ein Tabu war? Und dann habe ich zufällig 1989 in der südkoreanischen Zeitung ein Foto gesehen. Das waren Frauen, die auch ein Selbsthilfeprojekt, die aussteigen wollten, die als Prostituierte für die US-amerikanischen Soldaten, also für die GIs, gearbeitet haben, also Geld verdient haben. Und ich habe gedacht, wow, was, in Korea hat sich das so viel verändert, dass die Frauen sich auch fotografieren lassen, in einer Zeitung kamen. Und dann dachte ich, ich muss da unbedingt dahin gehen und diese Frauen kennenlernen. Hatte ich dann ein Stipendium bekommen. 1991 war ich dann in Korea und habe ich mit diesen Frauen zusammen meine Zeit verbracht und diese Situation erfahren, wie schlimm das ist, weil es in Südkorea so stark diese Doppelmoral herrscht. Nach wie vor, das war anscheinend, das Foto war aus Versehen irgendwie fotografiert worden. Und dann kam diese Trostfrauengeschichte und seither irgendwie komme ich von dem Thema nicht weg. Und ja, vielleicht ist das auch so ein Schicksal für mich, dass ich irgendwie denke, dass ich wirklich diesen Mut der Frauen so bewundere, dass sie öffentlich zeigen und diese Arbeit machen, damit Mindestens, also wirklich nicht in der Geschichte sich wiederholt, dass nicht so viele, also weil es immer weltweit sowas passiert und ich weiß nicht, ob ich das könnte persönlich. Deswegen bewundere ich wirklich richtig den Mut der Frauen, dass sie sich zeigen öffentlich und darüber sprechen. Ich glaube, das kann nicht jede Frau machen. Und deswegen will ich das immer wirklich unterstützen. Und durch meine Arbeit habe ich auch viele Frauen kennengelernt in Deutschland, dass sie sich bei mir bedankt haben, dass ich von den Trostfrauen erzählt habe, weil sie auch selbst in ihrer Familie vergewaltigt werden, dass sie diese Erfahrung machen und niemand glaubt und sie davon erzählen können. Und deswegen sehe ich einen großen Sinn in dieser Arbeit, dass wirklich nicht, also wenn es nur eine einzige Frau helfen würde, von diesen tollen Frauen zu erfahren und dann auch wirklich den Mut und den Frieden in ihrem Herzen finden.
Ja, du hast vollkommen recht. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man weiß, dass man Anlaufstellen hat, wenn man Hilfe braucht, wenn man aussteigen will und wenn man Informationen haben will. Deswegen, ja, stimme ich dir vollkommen zu. Diese Frauen sind echt bewundernswert. Jetzt habe ich aber noch eine Frage zur AG Trostfrauen. Ihr seid ja in Deutschland aktiv. Ich habe tatsächlich das erste Mal von euch via Instagram gehört. Ich habe nämlich euren Instagram-Account entdeckt. Welche Aktionen macht ihr denn in Deutschland oder was tut ihr in Deutschland, um auf das Thema Zwangsprostitution und Trostfrauen aufmerksam zu machen?
Bis 2017 haben wir jedes Jahr eine Zeitzeugin eingeladen, die Überlebende, für sie auch die Veranstaltung organisiert, solange sie reisen konnte. Jetzt können sie nicht mehr reisen. Und dadurch haben wir auch sehr viele Presse aufmerksam gemacht. Wenn die eine Zeitzeugin kam, kam auch wirklich viele Presse. Und dann haben wir auch publiziert. Und ich bin auch immer sehr viel auf die Vortragsreisen gegangen. Und jedes Jahr versuchen wir, die Mahnwache zu organisieren, dass wir immer das bekannt machen. Und ich glaube, das hat sich wirklich sehr viel gelohnt, auch in Deutschland diese Arbeit zu machen. Weil anfangs haben sie alle Leute, oh Gott, Prostitution und Versklavung. Die haben sich so distanziert, die Leute. Aber jetzt, wenn wir demonstrieren, kommen die Leute und sagen, die machen gute Arbeit, das ist ganz wichtig und so weiter. Und in der Zwischenzeit haben wir sogar auch ein kleines Museum im Koreaverband aufgebaut. Und da erzählen wir diese Geschichte zu sexualisierter Gewalt, zu Trostfrauen. Und machen auch die Kooperation mit der Schule in unserer benachbarten Schule, mit Theodor-Heuss-Schule, haben wir letztes Jahr mit den Mädchen, mit den Schulklassen das Thema bearbeitet. Das war auch ganz toll. Also das, in diesem Rahmen sprechen die Mädchen auch von selbst, von ihrer eigenen Geschichte, Sexualität, Partnerschaft und für die Gerechtigkeit, dass sie da einsetzen wollen. Genau. Und auch viele junge Frauen kommen zu uns. Zum Beispiel auch diese Instagram-Gruppe. Die haben auch bei uns auch viele haben Praktikum gemacht. Die studieren Koreanistik und machen bei uns das Praktikum, lernen das Thema kennen und hinterher bleiben sie immer noch am Ball, dass sie ja, uns unterstützen in dieser Arbeit.
Ich will noch mal kurz nach Korea springen, nach Südkorea. Es gibt ja dort eine Organisation, die heißt House of Sharing. Die ist schon ein bisschen bekannter. Was genau hat es mit House of Sharing auf sich?
Ja, also die House of Sharing hat angefangen damals 1992 sozusagen, als die ersten Frauen sich geoutet haben und dann die Mittwochsdemonstration gestartet hat. Und dann hat man gesehen, dass die Frauen ja wirklich sehr verarmt waren, weil die aufgrund ihrer Erfahrungen konnten sie auch nicht heiraten oder konnten auch keine Kinder bekommen. Und wenn die Frauen in Korea damals keinen eigenen Beruf hatten oder meistens haben sie ja wirklich sehr hart gearbeitet, aber diese Arbeit hat ja sehr wenig Anerkennung, sehr unterbezahlte Arbeit. Und so hat House of Sharing angefangen, also das waren die buddhistischen Mönche, haben die Frauen betreut. Und auf der anderen Seite gab es auch diese Frauenbewegung, die damals 1937, Entschuldigung, 89 diese Geschichte aufgedeckt haben und zusammenkamen, der Korean Council für die Frauen, die durch das japanische Militär zwangsverschleppt wurden. Und die beiden Gruppen haben immer zusammengearbeitet, dass die eine Gruppe die Frauen betreut haben, die andere Frauen haben diese Lobbyarbeit gemacht, die Mittwochsdemonstrationen organisieren. Das ging Hand in Hand. Dann aber House of Sharing ist später außerhalb von Seoul gezogen und haben ein großes sozusagen Haus gegründet. Da warst du wahrscheinlich auch dort, ne? Wo
Ja,
die
genau.
Frauen betreut wurden in der Nähe von Seoul. Und das waren, ich glaube, insgesamt waren so etwa 50 Frauen, die dort unterkamen, die jetzt in der Zwischenzeit auch verstorben sind. Im Moment sind es irgendwie 6 Frauen. Und jetzt im Moment ist es nicht so schön. Vielleicht hast du das auch mitbekommen, dass die Mitarbeiterinnen von House of Sharing jetzt die Träger verklagt haben. Die buddhistischen praktisch Richtungen, weil sie die Idee, was sie ursprünglich hatten, verloren haben, jetzt nach 30 Jahren. Und seit diese Trostfrauenbewegung in Korea sehr bekannt wurden, haben ganz viele Leute haben gespendet, auch die Stars, die Sängerinnen oder die im Fernsehen oder sonst irgendwie auch tätig waren. Die wollten einfach den Frauen auch viel unterstützen. Nur die haben dieses Spendengelder nicht für die Frauen benutzt, sondern wollten das Geld angespart später daraus einen großen Altersheim bauen anscheinend. Und das ist im Moment ganz nicht so schön, dieses Skandal. Und die 7 Mitarbeiterinnen, die eigentlich wirklich sehr viel für die Frauen getan haben oder tun, haben im Moment ein bisschen Probleme.
Ja, und dieser Skandal, den du gerade beschrieben hast, ist der in Korea noch aktuell?
Das ist zum einen diese House of Sharing und andererseits diese Korean Council, die auch sehr viel, eigentlich sehr toll gearbeitet haben. Gab es auch so unschöne Skandale, das noch nicht aufgedeckt ist. Also das sind zwei unterschiedliche Sachen, aber die auf einmal aufkamen. Und das leidet dadurch die Trostfrauenbewegung, was mir sehr leid tut. Aber im Vergleich zu House of Sharing hat der Korean Council eher eine feministische Bewegung, die auch sehr demokratisch gearbeitet haben. Ich hoffe, dass diese Krise auch überleben. Also sie setzen weiterhin Mittwochsdemonstrationen. Dieser Skandal ist sehr kompliziert, weil die Rechten in Korea die Korean Council so angegriffen haben, weil die Vorstandsvorsitzende Yoon Mi-yang jetzt als Abgeordnete gewählt wurde von der Regierungspartei. Aber das gefällt jetzt die Opposition nicht. Und deswegen hat sie die Korean Council sehr angegriffen. Und dabei wurde auch eine Zeitzeugin, die ein bisschen unabhängig ist von House of Sharing oder Korean Council, gearbeitet hat, gegen sie, die Korean Council gehetzt. Das ist sehr kompliziert, aber zum Glück ist jetzt die Zeitzeugin Frau Yong-soo. Sie hat sich jetzt Korean Council so ein bisschen versöhnt und die wollen jetzt weiterhin die Mittwochsdemonstration fortsetzen und vielleicht auch mehr so wie die Versöhnungspolitik Austausch zwischen koreanischen und japanischen Jugendlichen, deren Schwerpunkt setzen. Ich hoffe, dass diese Missverständnisse sich bald lösen und viele Bürgerinnen in Korea wieder Vertrauen zu dieser Arbeit vom Korean Council fassen.
Ja, das hoffe ich auch, dass sich alle Parteien doch irgendwie einig werden können, denn es geht doch um eine sehr, sehr wichtige Sache. Wie ist denn so die öffentliche Wahrnehmung in Korea? Hat das der Sache an sich geschadet, dass jetzt ein Skandal nach dem anderen aufploppt? Oder ja, wie ist denn so die öffentliche Wahrnehmung?
Es hat schon, glaube ich, ganz große negative Auswirkungen. Aber, glaube ich, im Kern wissen viele Leute, was es bedeutet für die Frauen, letzten Endes für die betroffenen Frauen. Auch, denke ich mal, wenn sie bald nicht mehr am Leben sind. Die letzten Frauen werden ja auch, glaube ich, in absehbarer Zeit auch nicht mehr am Leben sein. Es gibt nur noch eine praktische in Korea, die Zeitzeugen, die in der Lage sind, auch öffentlich aufzutreten. Und alle anderen Frauen können jetzt nicht mehr. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Aber ich denke, jetzt bei dieser Geschichte haben wir auch festgestellt, dass nicht nur so Organisationen wie wir, also oder Initiativen hier in Deutschland, sondern auch in den USA, in Japan, in Australien und Neuseeland, also weltweit gibt es immer solche Initiativen. Und wir wollen ja dann auch, haben wir auch festgestellt, dass wir ähnliche Arbeit machen und dass dieses Thema auch in jeder Gesellschaft gesprochen wird. Also das geht ja nicht nur um die Koreanerinnen gegen Japan. Also es wird ja immer so politisiert und auf diplomatischen Ebene so immer so dargestellt. Aber unser Herzensanliegen liegt ja darin, dass wir als Frauen nicht mehr so gegen unseren Willen sexuell missbraucht werden. Und dass die jungen Frauen vor allem auch immer noch durch Menschenhandel betroffen ist, in vielfältiger Weise, dass wir das nicht tun wollen und dass der Staat und die Politiker dieses Thema wirklich auch annehmen und die Täter richtig verurteilen. Nur dann, glaube ich, wird das damit aufhören. Aber es wird ja immer toleriert in der Gesellschaft. Ich habe neulich auch so ein netter Herr mir dann gesagt hat, ja, das ist die Natur der Männer und wir können nicht anders. Und das ist immer noch so. Man kann es nicht glauben, aber das glauben für viele, viele Männer auf der ganzen Welt. Und deswegen müssen wir irgendwie das einfach ändern. Es gibt, wenn professionelle Frauen das als Beruf anerkennen, das können wir akzeptieren. Das ist so. Aber wenn viele Frauen das nicht machen wollen, aber dazu gezwungen werden, das muss verboten werden.
Was ist denn euer Ansatz als AG Trostfrauen, damit dieses Thema in Deutschland immer im Auge der Öffentlichkeit bleibt? Sowas wie ja, Öffentlichkeitsarbeit oder Bildungsarbeit in Schulen, was schwebt euch so vor?
Ja, auf jeden Fall würden wir jetzt unser Schwerpunkt auch in die Bildungsarbeit legen, weil ja jetzt die Zeitzeugen nicht mehr kommen. Also das war vorher ganz wichtig, dass diese Geschichte überhaupt bekannt gemacht wird. Aber wie gesagt, also ist jetzt, glaube ich, auch wenn die japanische Regierung das immer unter den Teppich kehren wollen, wissen wirklich so viele Leute, also auch wenn noch nicht alle Menschen wissen, aber wirklich im Vergleich zu früher habe ich das Gefühl, dass viele einmal davon gehört haben. Und wenn sie nicht die Trostfrauenthema kennen, die kennen auch sexualisierte Gewalt gegen die Frauen. Das ist ja auch in Deutschland, war ja auch immer ein Tabu. Das ist viel gebrochen worden. Und genau, dass man in der Schule darüber unterrichtet und die jungen Frauen wirklich Mut machen, aufklären, dass sie sich dagegen wehren können. Dass man sagt, nein ist ein Nein. Und das ist immer noch nicht der Fall. Und da wollen wir auch, dass diese tolle Beispiel aus Korea nach Deutschland bringen. Und deswegen haben wir ja eben auch ein Museum aufgebaut, dass das Thema auch in Deutschland bekannt gemacht wird.
Gibt es denn noch etwas, was du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitteilen möchtest?
Ich hoffe sehr, vor allem auch wirklich junge Frauen sich für unser Thema, das Thema interessieren, dass sie zu uns ins Museum kommen und vor allem an unseren jährlichen Mahnwache auch teilnehmen, unsere Demonstration, die am 14. August stattfinden, an dem Tag, als die erste Zeitzeugin, die mutige Zeitzeugin Kim Ak-sun vor die Kamera getreten ist. Das ist der 14. August. Und dieses Jahr ist auch nochmal am Brandenburger Tor um 17 Uhr wollen wir beginnen. Und würde mich sehr freuen, wenn auch viele Leute dann auch vorbeischauen und genau, dass diese Geschichte nicht vergessen wird.
Ja, vielen, vielen Dank, Nathalie, dass du da warst. Ich bin dir sehr dankbar und ich fühle mich auch geehrt, dass wir beide zusammen über dieses schwierige Thema reden konnten. An meine Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr jetzt Interesse bekommen habt und ein bisschen reinschauen, an meine Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr jetzt Interesse bekommen habt an der AG Trostfrauen und an den Aktivitäten, wie zum Beispiel die Demonstration am 14. August in Berlin, schaut am besten auf www.trostfrauen.de vorbei. Ich setze alle Links zu der Website und zu der Instagram-Seite der AG Trostfrauen in die Beschreibung rein. Die AG Trostfrauen finanziert sich übrigens auch durch Spenden. Wenn ihr sie supporten wollt, schaut bitte einfach auf deren Website. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, die Folge hat euch trotz des schweren Themas gefallen und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss und mein Name.